Herzlich willkommen zur Guten Morgen Stern-Sendung, den Kurzmeldungen am Montag, den 22. April. Papst Franziskus ist am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Vatikan gab am Montagabend bekannt, dass er an einem Schlaganfall gestorben ist. Jan Böhmermann nahm den Tod des Papstes zum Anlass, ihn kurz nach der Meldung zu verspotten. Er schreibt gestern auf der Plattform Blue Sky: Keine Sorge, in 3 Tagen kommt er wieder. Die Kritik im Netz, vor allem in den sozialen Medien, ließ nicht lange auf sich warten. Das war aber nicht der einzige Spott, der über den Papst hereinbrach. Der letzte offizielle Besucher des Papstes war der US-Vizepräsident J.D. Vance. Auch diese Tatsache nahmen viele Linke zum Anlass, Spott und Häme zu äußern. Einige warfen ihm, wenn auch in einem sarkastischen Unterton, vor, etwas mit dem Tod des Papstes zu tun zu haben. Der Stellvertreter des Papstes, Kevin Farrell, teilte gestern mit: Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt. Sein ganzes Leben war dem Dienst des Herrn und seiner Kirche gewidmet. Farrell weiter: Er hat uns gelehrt, die Werte des Evangeliums mit Treue, Mut und universeller Liebe zu leben. Insbesondere für die Ärmsten und Ausgegrenzten. In großer Dankbarkeit für sein Beispiel als wahrer Jünger des Herrn Jesus empfehlen wir die Seele von Papst Franziskus der unendlichen, barmherzigen Liebe Gottes, des Einen und des Dreifaltigen. Noch am Sonntag hatte Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom den traditionellen Ostersegen Urbi et Orbi gespendet. Zehntausende hatten sich versammelt, um ihrem Oberhaupt ganz nah sein zu können. Der gesundheitlich schwer angeschlagene Papst wurde im Rollstuhl auf den Balkon am Petersplatz gefahren. Er litt seit Wochen an einer schweren Lungenentzündung und hatte auf einen Großteil der Osterfeierlichkeiten verzichtet. Er war der 266. Amtsträger. Nicht nur wegen Ostern, sondern auch wegen Julia Klöckner wird nun wieder über die Kirche debattiert. Die CDU-Politikerin hatte in einem Bild-Interview den Kirchen vorgeworfen, diese hätten an der einen oder anderen Stelle wirklich eine Chance verpasst. Klöckner: Wenn Kirche manchmal zu beliebig wird oder zu tagesaktuellen Themen Stellungnahmen abgibt wie eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, und nicht mehr die grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod im Blick hat, dann wird sie leider auch austauschbar. Ich meine, klar kann sich Kirche auch zu Tempo 130 äußern, aber dafür zahle ich jetzt nicht unbedingt Kirchensteuer. Und weiter äußert sie: Gut, es ist ein freies Land, da kann man alles sicherlich tun und machen, aber ich glaube, von Kirche erwartet man, sich diese sinnhafte Begleitung, diese Antwort auf Fragen, die ich in meinem Alltag habe, vielleicht auch Trost und Stabilität. SPD und Grünen-Politiker üben an dem Vergleich Kritik und attackieren Klöckner. Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann schreibt auf der Plattform X: Warum sollten die Kirchen sich nicht äußern zu Ungerechtigkeiten in der Welt, zu Humanität und Menschlichkeit, zum sozialen Zusammenhalt und zur Nächstenliebe, Julia Klöckner? SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach twittert: Wenn Kirchen sich auch politisch äußern, ist das sehr wichtig. Das Christentum zum Beispiel war ursprünglich auch die Stimme der Armen und Rechtelosen, auch vieler Frauen anfänglich. Ihnen sollte kein Maulkorb empfohlen werden. Und die Grünen-Abgeordnete Katharina Beck mutmaßt, es gehe Klöckner darum, dass es keine Kritik an CDU/CSU und mit ihrem Umgang mit der AfD geben darf. Klöckner hatte im Bild-Interview den Rückgang der Kirchenmitglieder auch damit begründet, dass die Kirche nicht mehr die Antworten gibt, die die Menschen gerade brauchen. Kirche ist auch nicht frei von Fehlern und Skandalen. Und wenn wir in die Corona-Zeit schauen, da hätte die Kirche vielleicht noch einen Tick mehr an Stabilität, mehr an Sinnstiftung und Seelenbegleitung geben können, so die neue Bundestagspräsidentin. In Deutschland arbeitet nicht einmal die Hälfte der erwerbsfähigen Menschen aus Asylherkunftsländern. Die Union will Flüchtlinge ohne Beschäftigung nun mit bestimmten Jobs an den Arbeitsmarkt heranführen. Die SPD hat da aber eine Befürchtung. Bei einem Thema sind sich Migrationspolitiker einig: Arbeit befördert die Integration. Die Zahlen sind jedoch ernüchternd. Im Dezember 2024 gingen 95,9% der erwerbsfähigen Menschen aus Asylherkunftsländern einer Beschäftigung nach. 43,8% bezogen Sozialhilfe, aus Sicht vieler eine große Unwucht. Union und SPD nehmen nun einen neuen Anlauf, um hier gegenzusteuern. Wenn fast die Hälfte der Menschen aus den Hauptasylländern vom Bürgergeld lebt, dann läuft bei der Integration etwas falsch in Deutschland, sagt der CDU-Innenpolitiker Alexander Drom Welt am Sonntag. Wir vergeuden Talent am Arbeitsmarkt und öffentliche Gelder. Arbeit ist zudem der beste Weg in die Integration. Hier setzen die Integrationsvereinbarungen an, die Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart hätten. Anerkannte Flüchtlinge, die nicht arbeiten, müssen sich zu integrativen Tätigkeiten oder einer Ausbildung verpflichten, anstatt untätig zu Hause zu bleiben, so Trom. Denn diese Menschen blieben mit hoher Wahrscheinlichkeit hier, ihre Integration sei daher umso wichtiger. Trom verweist auf die bereits bestehende Möglichkeit, Arbeitslosen verpflichtende Arbeitsgelegenheiten zur Eingliederung ins Erwerbsleben zuzuweisen. Diese Möglichkeit müssen wir ausbauen und großflächig zur besseren Integration von Flüchtlingen nutzen. Grundsätzlich positiv sieht der Deutsche Landkreistag die geplanten Integrationsvereinbarungen, er warnt allerdings vor überhöhten Erwartungen. Die Vereinbarungen seien zweifelsohne ein sinnvolles Instrument, um die Integration zu befördern, sagt der Präsident Achim Brötel. Auch da gilt aber, ein Allheilmittel sind solche Verpflichtungen sicher nicht. Integration sei nichts, was man von rechts wegen anordnen und irgendwann als erledigt abhaken könne, sondern vielmehr ein oft langwieriger Prozess. Es gibt aber aus Sicht des Landkreistages noch ein weiteres Problem. Integrationsangebote ließen sich nicht beliebig ausweiten. Bei der großen Zahl geflüchteter Menschen in Deutschland ist eine Integration, die diesen Namen verdient, im Grunde schon seit Jahren kaum mehr leistbar, sagt Präsident Brötel. Daran würden auch neue Rechtspflichten nichts ändern. Zuletzt begannen mehr als 300.000 Menschen pro Jahr in Deutschland einen Integrationskurs. Die Harvard-Universität verklagt die US-Regierung, weil sie ihnen Milliardenzuschüsse streichen. Der Grund? Sie tun nicht genug gegen antisemitische Umtriebe und wollen sich nicht der neuen Antidiversitätspolitik der Regierung anschließen. Jetzt geht der Streit in die nächste Runde vor Gericht. Die Trump-Regierung gefährde damit die akademische Freiheit, hieß es in der am Montag veröffentlichten Klageschrift. Die Regierung hatte die Einschnitte mit antisemitischen Protesten auf dem Campus der Elite-Universität begründet. Die Regierung behalte gezielt Bundesmittel ein, um Kontrolle über die akademische Entscheidungsfindung an der Harvard-Universität zu erlangen, hieß es in der Klage der Ivy League-Universität in der Nähe von Boston. Die Maßnahmen seien willkürlich und missachteten unter anderem den ersten Verfassungszusatz, der die Redefreiheit garantiert. Die Kürzungen müssten deshalb ausgesetzt werden. Die US-Regierung will Harvard mehrjährige Zuschüsse in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar streichen. Trump drohte der Universität vergangene Woche zudem mit dem Entzug ihrer Steuervorteile und mit der Einstufung als politische Organisation. Die US-Regierung begründet ihr Vorgehen mit einer verfehlten Ideologie der Universität und Antisemitismusvorfällen auf dem Campus. Der Vorwurf bezieht sich vor allem auf pro-palästinensische Demonstrationen an US-Universitäten wie Harvard oder der Columbia-Universität in New York seit dem Beginn des Gaza-Krieges am 7. Oktober 2023. Im März verkündete das US-Bildungsministerium auf dieser Grundlage die Überprüfung der staatlichen Unterstützung für insgesamt 60 Universitäten und Hochschulen. Harvards Leitung widersetzte sich jedoch, anders als die meisten US-Universitäten, den Forderungen der Regierung. Dazu gehört, Diversitätsabteilungen zu schließen und die Einwanderungsbehörde beim Durchleuchten der Studenten zu unterstützen. Universitätspräsident Alan Garber erklärte, die Einrichtung verhandele nicht über ihre Unabhängigkeit oder ihre verfassungsmäßigen Rechte. Die Stadt Dresden muss sparen. Spätestens seit dem Einsturz der Carola-Brücke ist das im ganzen Land auch bekannt. Währenddessen lässt Dresdens Baubürgermeister von den Grünen Stefan Kühn Fahrradzähler in der Stadt aufstellen. Für 500.000 Euro sollen insgesamt 5 Zählerstellen entstehen. 35.000 Euro kostet so ein Gerät die Stadt Dresden selbst. Der Bund bezuschusst die Fahrradwerbung noch einmal mit 65.000 Euro. Das macht 100.000 Euro pro Gerät. Vor dem ersten Exemplar ließ der grünen Politiker sich nun ablichten. Die digitale Anzeigetafel liefert vorbeifahrenden Radfahrenden wichtige Informationen wie Uhrzeit, Datum, Temperatur und die Anzahl der Radfahrer an dieser Stelle für den jeweiligen Tag und für das gesamte Jahr. Wichtig ist, das Wort Radfahrer hier im Partizip Präsens zu gendern. Radfahrende, das ist also ein Wort, welches eine Handlung beschreibt, die gleichzeitig stattfindet oder Handlungen im beschriebenen Moment. Ein beliebtes Mittel, um Sternchen oder Binnen-Is, die in der Bevölkerung nicht allzu beliebt sind, zu vermeiden. Für Dresdens linke Fraktionschef André Scholbach ist das rausgeschmissenes Geld. Zitat, für wesentliche Aufgaben ist angeblich kein Geld da, Springbrunnen werden trockengelegt, das Sozialticket gekürzt und der Ferienpass für Kinder gestrichen. Stadtrat Steffen Kaden von der CDU sagt, für grüne Fahrradwerbung sind 100.000 Euro da. Dass das der Bund auch noch zu 65% mit unserem Steuergeld fördert, ist unglaublich. Bild wollte wissen, ob es dafür einen Beschluss gibt. Bürgermeister Kühn lässt ausrichten, die aufgewendeten Kosten für den Standort St. Petersburger Straße liegen unter dem Schwellenwert, der eine Bestätigung durch einen Ausschuss oder den Stadtrat erfordern würde. Die Bürger sind sauer und lassen dabei auch ordentlich Luft ab. Nach über 500 kritischen Kommentaren bei Facebook sah sich die Stadt jetzt dazu genötigt, die Kommentarspalte ganz zu schließen. Während die Stadt Dresden aufgrund leerer Kassen unter anderem die Kita-Gebühren erhöhte, halten viele Bürger die Kosten für die Radzähler für vollkommen unangemessen. Zudem erkennen die Leute nicht den Nutzen dieser Anzeige. Mit Dildos gegen das Patriarchat. In Hamburg ist im Mai Queer History Month, der queere Geschichtsmonat. Der Verein Frauen lernen gemeinsam organisiert dafür mit zahlreichen Kooperationspartnern verschiedene Veranstaltungen, um, wie es auf der Webseite des Queer History Month heißt, die Geschichte oder die Geschichten der queeren Communities Hamburgs erlebbar zu machen. Zu den Events im Mai gehören Buchbesprechungen queer-feministischer Bücher, ein Workshop zum Schreiben von queeren Geschichten oder ein Workshop im Feminité-Museum über unsere queeren Ahnen-Innen. Gemeint sind damit die Ahnen. Ein Vortrag wird unterdessen mit dem Titel »Mit Dildos gegen das Patriarchat« beworben. In der Beschreibung der Veranstaltung heißt es auf der Webseite: Wie passen feministische Vorstellungen von Körper, Begehren, Gender und Sex mit einem Sexshop zusammen? Welche Chancen kann ein solcher Raum bieten? Lassen sich politische Ideale mit den Sachzwängen der kapitalistischen Logik zusammenbringen? Der Vortrag wird, den Angaben der Webseite zufolge, durch eine Person namens Zara gehalten. Vorne mit Z, hinten mit H. Die Pronomen dieser Person lauten sie, ihr bzw. Sternchen keins. Zara ist dabei Mitbegründerin des Fuck Yeah Sexshops, in dessen Räumen die Veranstaltung des Queer History Month stattfindet. Der Shop bezeichnet sich selbst als queer-feministisches Sex-Shop-Kollektiv. Zwar ist der Shop selbst nicht durch die Stadt Hamburg finanziert, dafür sind es zahlreiche andere Kooperationspartner des Queer History Month, wie etwa das bereits erwähnte Feminité Museum. So gehören zu dessen Kooperationspartnern etwa die Hamburger Behörde für Kultur und Medien und die Landeszentrale für politische Bildung. Ebenso befindet sich unter den Partnern der durch die Behörde von Kulturstaatsministerin Claudia Roth finanzierte Fonds Sozialkultur. Das waren die Meldungen am Montag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Diese Sendung gibt es überall, wo es Podcasts zu hören gibt, beispielsweise auf Spotify oder Apple Podcasts. Wenn ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr mir hier folgt. Wir hören uns hier morgen früh wieder pünktlich um 7. Ich sage tschüss und bis dahin macht's gut.